Anastasia. Das Lustigste ist, wenn man die theoretischen Beschreibungen des Verhaltens der Elementarteilchen, die in den letzten 100 Jahren vorgeschlagen wurden, unvoreingenommen anschaut, bekommt man den Eindruck, dass jede nächste Theorie die Löcher zu stopfen versucht, wo die letzte einen Riss aufgrund der neuen Experimente und Entdeckungen bekam. Möglicherweise braucht man eine ganz andere Herangehensweise an dieses Thema. Sagen Sie bitte, was stellt im globalen Maßstab die Masse dar?
Regden. In Wirklichkeit ist alles viel einfacher, als die Menschen sich das vorstellen. Die Menge der Materie, ihr Volumen, Dichte und so weiter und selbst die Tatsache ihrer Anwesenheit im Universum beeinflussen nicht die Gesamtmasse des Universums. Die Menschen sind gewohnt, die Materie mit ihrer inhärenten Masse nur aus der Position des dreidimensionalen Raums wahrzunehmen. Um den Sinn dieser Frage tiefer zu verstehen, muss man über die Mehrdimensionalität des Universums wissen. Das Volumen, die Dichte und andere Charakteristiken der sichtbaren, das heißt, für Menschen, gewöhnlichen Materie in ihrer ganzen Vielfalt, inklusive der sogenannten Elementarteilchen, verändern sich bereits in der fünften Dimension. Die Masse bleibt aber konstant, da sie ein Teil von allgemeiner Information über das Leben dieser Materie bis zur siebten Dimension einschließlich darstellt. Die Masse der Materie ist lediglich die Information über die Interaktion einer Materie mit einer anderen unter bestimmten Bedingungen. Wie ich bereits sagte, erschafft die geordnete Information die Materie, gibt ihr ihre Eigenschaften, unter anderem die Masse. Unter Berücksichtigung der Multidimensionalität des Universums ist ihre Masse immer gleich Null. Die Gesamtmasse der Materie im Universum wird nur für den Beobachter aus dritter, vierter und fünfter Dimension riesig sein.
Anastasia, die Masse des Universums ist gleich Null? Dies weist doch auf die illusorische Natur der Welt hin, darüber erzählten mehrere Legenden der Urvölker der Welt.
Regdem, wenn die Wissenschaft der Zukunft den in deinen Büchern gezeigten Weg nehmen wird, kann sie sich den Antworten auf Fragen über die Entstehung des Universums und seiner künstlichen Herkunft annähern.
Anastasia, es gibt noch eine Frage. In der modernen Wissenschaft gibt es Vermutungen, dass es in den Kernen fast aller großen Galaxien übermäßig große schwarze Löcher geben würde. Entspricht dies der Wirklichkeit?
Regdem. Nein, diese Vermutung ist unter den Wissenschaftlern entstanden, weil aktive Galaxien sehr massive Strahlung emittieren und die Sterne sich um diese Zentren bewegen, so, als ob sie von irgendetwas, mit der modernen Technik unsichtbarem, jedoch sehr massivem angezogen wären. Es gibt in den Galaxienkernen keine schwarzen Löcher. Dort wirken etwas andere Gesetze.
Anastasia, die spiralförmigen Galaxien wurden als eine der ersten entdeckt. Spielt die Spiralform eine besondere Rolle in der Mikro- und Makrowelt des Universums?
Regdem. Ja, und es steht in einem Zusammenhang mit dem strukturierten Energiefluss, mit der Informationsspeicherung und ihrem Austausch, im Allgemeinen mit der tiefgreifenden Physik. Wenn man dieses Thema aufmerksam erkundet, kann man verstehen, dass vieles in der materiellen Welt die Form einer Spirale hat oder sich spiralförmig bewegt, beginnend mit der Mikrowelt bis zu den Makroobjekten. Nehmen wir die Mikroobjekte unserer Welt, zum Beispiel das Zytoskelett der eukaryotischen Zellen. Wie du dich an diesen Biologiebegriff erinnerst, sind die Eukaryoten die Organismen, deren Zellen einen geformten Kern haben.
Anastasia. Ja, zu dieser Domäne gehören alle höheren Tiere und Pflanzen, Pilze, ein- und mehrzellige Algen, Protozoen.
Regdem. Das ist richtig. In ihrem Zytoskelett findest du sowohl die linear gedrehte Spirale, als auch die doppelte Spirale und die superspiralförmige Struktur.
Anastasia. Genau. Ihre Zellen haben einen von einer Membran umgebenen Kern und Chromosomen mit spiralförmiger Struktur, die Biopolymer das doppelsträngige DNA-Molekül enthalten, was auch Bestandteil lebender Organismen ist. Die DNA hat doch meistens die Struktur einer doppelten Spirale. Sogar manche Bakterien, die zu den Prokaryoten-Organismen mit undifferenziertem Kern gehören, haben ein einsträngiges doppelspiralförmiges DNA-Molekül in Form eines Rings.
Regdem. Absolut richtig. Erinnere dich auch an den Zellteilungsprozess, die Teilnahme daran von Chromosomen der weiblichen und der männlichen Zelle. In allen Stadien des Zellzyklus stellen die Chromonema die Grundlage eines Chromosoms dar.
Anastasia, Ja, diese fadenförmigen Strukturen.
Regdem, achte auf die folgende Besonderheit. In der Zelle, die sich nicht teilt, sind sie nicht verdreht, sozusagen despiralisiert. Während der Zellteilung sind sie fest spiralförmig verdreht, bildlich gesagt in Form von zwei verflochtenen Schlangen. Nun, wie du dich erinnern kannst, gehören zu den DNA-Funktionen die Speicherung von Informationen, ihre Übertragung und die Realisierung des genetischen Entwicklungsprogramms. Generell, wenn man die Biochemie des Organismus der Tiere, unter anderem des Menschen betrachtet, kann man eine beträchtliche Vielfalt der Typen von Spiralen linksgedrehte, rechtsgedrehte, dreifache Spirale und so weiter finden. Zum Beispiel besteht ein typisches Kollagenmolekül aus drei Polypeptidenketten verschiedener Typen Alpha-Spiralen. Diese sind in der Regel als dreifache rechtsgedrehte Spirale gedreht. Was ist das Kollagen? Das ist das meist verbreitete fadenförmige Eiweiß des tierischen Organismus. Sein Anteil beträgt 25% von der gesamten Eiweißmenge. Es bildet die Basis der Kollagenfasern des Bindegewebes und gewährleistet ihre Festigkeit und Flexibilität. Das heißt, daraus bestehen die Knochen der Schädel, die Wirbelsäule und so weiter, der Knorpel, die Sehnen. Oder ein anderes Beispiel. Was sind menschliche Haare, Nägel und bei den Tieren die Federn, die Krallen, die Nadeln, das Fell? Das sind hauptsächlich aus Keratinhornstoff bestehende Strukturen. Das Keratin ist als Struktureiweiß hauptsächlich in Form einer Spirale gebildet, zum Beispiel dasselbe Struktureiweiß der Haare oder des Fells Alpha-Keratin. Der Großteil seiner Peptidkette ist als rechte Alpha-Spirale gedreht. Die zwei Peptidketten bilden die einheitliche linksgedrehte Superspirale. Bildlich gesagt ist es eine derartige spiralförmige Verflechtung in Form von zwei Schlangen. Die Superspiralen verbinden sich in die Tetramere und die letzten ihrerseits in die komplexeren Strukturen. Acht derartig komplexe Strukturen bilden bereits die Mikrofibrille des Haares oder des Fells. Das sind lediglich in der materiellen Welt sichtbare Prozesse, die auf der unsichtbaren energetischen Ebene der Organisation der Materie entstehen. Die spiralförmige Struktur ist eine der bequemsten Formen der dauerhaften Aufbewahrung von Information. Zum heutigen Tag nähert sich die Wissenschaft diesem Verständnis erst an. Zum Beispiel dank der Methoden von der DNA-Analyse ist es möglich, vieles über den Menschen zu erfahren, unter anderem eine genetische Expertise für die Feststellung der biologischen Verwandtschaft durchzuführen. Früher verwendete man Blut für die DNA-Analyse. Heute werden derartige Analysen mit Speichel, Haaren, Nägel des Menschen durchgeführt. In der Kriminalistik können die Gerichtsmediziner bereits von einem Haar das Alter und das Geschlecht des Menschen feststellen. Sie können auch bestimmen, welche Stoffe, welche Mikroelemente in den Haaren enthalten sind und in welcher Lebensphase des Individuums diese in größerer oder kleinerer Menge in seinem Organismus vorhanden waren. Diese Daten sagen ihrerseits über die Lebensweise des Menschen aus, welche Medikamente er einnahm, wie er sich ernährte und so weiter. Die DNA-Analyse eines Haares erlaubt beim Vergleich mit anderen Proben seinen Besitzer zu identifizieren. Diese Methode wird auch von Archäologen bei der Untersuchung von verschiedenen Grabstätten, uralten Gräbern angewendet, denn Haare bleiben sogar besser erhalten als Knochen. Das ist aber noch keine Grenze des Wissens. Die Wissenschaft steht erst an der Schwelle der Erkenntnis der Geheimnisse der spiralförmigen Struktur, die in einer großen Menge auch im menschlichen Organismus vorhanden ist. Der Wechselbeziehung der Materie mit den Energien. Übrigens, das Wissen darüber gab es schon in den Urzeiten. Das Zeugnis dafür sind Zeichen und Symbole der Urmenschen, die sie als Aufzeichnungen auf Ritualgegenständen, auf Steinen, Artefakten aus Grabstätten oder als symbolische Details der Architektur, als Nachklang magischer Rituale, die beinahe weltweit unter verschiedenen Völkern verbreitet waren, hinterließen. Apropos, bei diesen Ritualen wurden zum Beispiel Haare, Nägel, Knochen die spiralartigen Strukturen, die in der Lage sind, die Kraft, die Information zu speichern und weiterzugeben, nicht zufällig verwendet. Die Information, oder wie man sie früher nannte, die schlafende Kraft, wurde mit Hilfe von Zaubersprüchen aktiviert erweckt. Das heißt, mittels bestimmter Schallschwingungen oder Konzentration der Gedankenkraft oder der Kraft der Aufmerksamkeit. Dieses Wissen nutzten die Menschen sowohl im positiven als auch im negativen Sinn. Ähnliche Rituale blieben bis heute erhalten, aber zum größten Teil wurden sie von Menschen bis ins Lächerliche verdreht. das ist bereits eine nichtssagende Nachahmung, derer Sinn verloren ging.
Anastasia. Bei vielen Völkern existieren verschiedene Volksglauben, sogar Verbote im Zusammenhang mit Haaren und Nägeln. Zum Beispiel glaubte man, dass man die abgeschnittenen Haare und Nägel nicht sorglos überall hinschmeißen darf, da sie bestimmte energetische Informationen über ihren Besitzer tragen und an einen Böswilligen gelangen können, der diese missbrauchen könnte. Bei manchen Völkern ist es verboten zu spucken. Man darf nicht überall spucken, denn es gilt, dass ein Magier Besitz über den Speichel ergreifen könnte, um diesen Menschen zu verfluchen. Es wäre gut, ein Verbot zu spucken bei Stadtbewohnern einzuführen. Vielleicht hätte sich dann die Verhaltenskultur gebessert, die Wege wären sauberer und möglicherweise würden die Menschen weniger an Störungen und Krankheiten unklarer Genese leiden.
Regdem, die Kultur schadet natürlich nie. Es geht aber nicht um Gesundheit, um Verbote, Magier und Volksglauben. Es geht um Gewohnheit, um Dominanz bestimmter Denkweise des Individuums, um die tagtägliche Wahl. Wenn der Mensch seinen Verstand von ideologischer Zerrüttung befreit und sich als Regel die schöpferischen geistlichen Prioritäten in seinem Leben setzt, können ihm keine Magier mit ihrem Volksglauben etwas antun.
Anastasia, ich bin voll Ihrer Meinung. Es ist kein Wunder, dass in der verbreiteten Literatur der heutigen Gesellschaft fast auf jedem Schritt die Beispiele eines negativen Einflusses mit Hilfe dieser spiralförmigen Strukturen beschrieben sind. Wenn es aber negative Beispiele gibt, muss es doch auch positive geben. Sie erwähnten, dass dieses Wissen auch im positiven Sinne genutzt wurde.
Regdem, sagen wir mal so, ursprünglich wurde das Wissen den Menschen genau im positiven Sinne gegeben. Nehmen wir die Haare. Sie behalten die Information über den Menschen, die Verbindung zu seiner physischen und energetischen Struktur. Die Verbindung der Haare mit der energetischen Struktur, derer Verständnis die moderne Wissenschaft noch nicht hat, war in den Urzeiten bekannt. Heute kann man lediglich Spuren davon finden. Zum Beispiel glaubten die alten Slawen, wie auch andere Völker daran, dass das offene Haar der Frau magische Kräfte verleiht oder dass bei einem Mann einem Krieger die schulterlange vom Scheitel abgeschnittene Haarsträhne auch magische Kräfte besitzt. Das alles sind Reste des alten Wissens über die energetische Konstruktion des Menschen und ihrer richtigen Nutzung im Leben als Hilfe auf dem geistlichen Weg. Sogar eine abgeschnittene Haarsträhne behält die Verbindung zum Menschen. Früher, wenn jemand aus der Gemeinde auf eine lange Reise mit einer bestimmten Mission geschickt wurde, ließ der Mensch der Gemeinde eine Haarsträhne zurück. Während seiner Mission setzte sich die Gemeinde hin und wieder im Kreis zusammen, dabei wurden die Haare im Zentrum platziert und führte das durch, was man heute Meditation oder Gebet nennen würde. Das heißt, die Menschen dieser Gemeinde gaben im veränderten Bewusstseinszustand, im Meditationszustand dieser Person zusätzliche geistliche Kraft über die Haarsträhne als Unterstützung bei seiner Mission. Übrigens, früher, als die Gemeinde versuchte, einem konkreten Menschen geistlich zu helfen, wurden ihm zu diesem Zweck vor seiner Reise Haarsträhnen an drei Stellen, die ein Dreieck über dem Kopf symbolisierten, abgeschnitten, an den Schläfen näher zum Punkt oberhalb des Ohres und am Hinterkopf. Dann meditierte die Gemeinde, sozusagen, über diesen Haaren. Das wurde als Hilfe zur Blockierung des mit der Vergangenheit des Menschen verbundenen negativen Zustands und als Dämpfung der Aufwallungen seines tierischen Ursprungs angewendet. Niemals wurden die Haare vom Stirnbereich abgeschnitten, da der vordere Teil des Menschen und der Raum vor ihm mit der geistlichen Richtung, mit dem Weg nach vorn als verbunden galten. Über die Haare ist in der Tat zwar eine schwache und kurzzeitige, aber durchaus reale Einwirkung auf den Menschen möglich. Mit dieser Einwirkung kann man aber nur das verstärken, was bei dieser Persönlichkeit dominiert. Mit anderen Worten, durch die Haare eines guten Menschen kann ein anderer guter Mensch mittels der Einwirkung seiner tiefen inneren Gefühle die positive Energie weitergeben und in diesem Menschen für eine gewisse Zeit die positiven Kräfte stärken. Die Hauptarbeit an sich selbst bleibt natürlich der Persönlichkeit überlassen. Interessant ist, dass früher das Wissen über eine solche zusätzliche Kraft in magischen Ritualen ausschließlich für die geistliche Hilfe den Menschen genutzt wurde. Jetzt ist dieses Wissen entweder verzehrt oder wird für negative Zwecke benutzt. Die Menschen vergaßen, dass dieses Wissen ihnen für die gegenseitige Hilfe gegeben wurde.
Anastasia. In manchen modernen Religionen gibt es das Ritual des Haareschneidens. Zum Beispiel die Tonsur zum Mönch im Christentum, das Ritual der Haarrasur bei den Moslems, die nach Mekka pilgern, oder Kahlrasur des Kopfes bei buddhistischen Mönchen oder des Vorderteils des Kopfes bei Chinesen, Manchu, Ainu, als Opfer für Gott. Was liegt dieser Rituale zugrunde?
Regdem. Das sind bereits rein symbolische Handlungen, die in der Religion als endgültiger Abschied des Menschen von seiner Vergangenheit und der Beschluss einer bestimmten Religion zu dienen interpretiert werden, was als Opfer für Gott betrachtet wird. In Wirklichkeit, wenn der Mensch sich äußerlich die Haare schneiden oder rasieren ließ, aber innerlich sich qualitativ nicht veränderte, blieb es alles nur symbolisch. Ich wiederhole, es sind nicht die Attribute, die Kleidung, das äußerlich unterscheidende Aussehen wichtig, sondern die innere Komponente des Menschen. Der kurzartige Haarschnitt, das Rasieren des Scheitels, der Stirn, es ist bereits eine verzerrte Wissensweitergabe, eine Deutung von den Menschen selbst, ihre rein symbolische äußerliche Demonstration der Verbindung des Menschen mit Gott, seines Befindens auf dem geistlichen Weg und der Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Religion.
Anastasia. Ja, nicht umsonst sagt man, beurteile den Menschen nie nach dem Äußeren. Wenn wir zur Frage über die spiralförmige Form in der Mikro- und der Makrowelt zurückkehren, erinnere ich mich daran, dass die Bewegung des Elektrons in einem zeitkonstanten Magnetfeld auch spiralförmig ist.
Regdem. Viele Naturerscheinungen haben einen Zusammenhang mit derartiger Bewegung. Achte auf große Naturereignisse, wie zum Beispiel die Zyklonen, Antizyklonen, riesige ozeanische Wirbel, sogenannte Ringe, deren Zentrum sich mehr als 10 Meter unter dem Meeresspiegel befinden kann, die Felder der spiralförmigen Turbulenz, die Generationen der spiralförmigen Wellen und so weiter, die spiralförmige Struktur und die Bewegung der Makroobjekte, zum Beispiel der Galaxien.